Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und wie jede Woche an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, dann starten wir mal rein wieder in unsere aktuellen Themen. Da haben wir beide ja viel, viel mitgebracht. Zum einen, die Bundessteuerberaterkammer hat am 1. Juni darüber informiert, dass die Vollmachtsdatenbank grundlegend modernisiert worden ist. Das stimmt auch, alles ein bisschen strukturierter und wie gesagt hübscher anzuschauen. Diejenigen von Ihnen, die bisher noch nicht reingeguckt haben, nicht erschrecken. Das sieht dann also jetzt alles ein bisschen hübscher aus. Punkt 2. Wir als Bildungspodcast berichten ja nicht nur über steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Themen, sondern auch über sonstige, was uns sonst betreffen könnte. Und vor einigen Wochen war ja große Aufregung, dass die 17- bis 45-Jährigen, sollten sie länger als 3 Monate sich im Ausland aufhalten, dass die sich bei der Bundeswehr abmelden müssten. Dann gab es ja ein schnelles Rückrudern des Bundesverteidigungsministeriums und man sagte, nein, nein, das ist schon alles okay. Man muss sich nicht melden, weil wir haben ja noch keine Wehrpflicht in Deutschland. Naja, und jetzt hat sich der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages das Ganze sich nochmal angeguckt und die meinen, auf Basis der Gesetze sind die 17- bis 45-Jährigen doch verpflichtet, sich bei der Bundeswehr zu melden, wenn sie eben länger im Ausland verweilen. Also von daher, da ist noch ein bisschen Spannung drin in dem Thema und da werden wir ganz sicher noch hören, wie es da weitergeht. Nächster Punkt. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine ist komplett überarbeitet worden und jetzt in ganz neuer Version vorliegend. Ist erstmal abgestimmt. Das Ganze muss natürlich auch in Deutschland noch durch den parlamentarischen Prozess. Wer aber schon ganz gespannt ist, wie das DBA aussieht, findet das dann auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Kleine Statistik mal wieder aus der Finanzverwaltung, diesmal aus dem Bereich der Umsatzsteuer-Sonderprüfung im Jahr 2025. Da fanden ungefähr 65.000 Sonderprüfungen im Umsatzsteuerbereich in Deutschland letztes Jahr statt und immerhin hat jeder Prüfer ein Mehrergebnis von rund 1 Million Euro eingespielt. Also, wenn man es aus Sicht der Finanzverwaltung des Staates sieht, sehr gut. Die Prüfer, die lohnen sich, die bringen ihr Geld rein. Nächster Punkt von mir, Corona-Soforthilfen. Da hat uns Steffen auch gleich noch einen Fall mitgebracht, aber nicht aus Hessen. Ich spreche über Hessen erst einmal. Da war es so, man hat die Corona-Soforthilfen ja beantragt, man hat die dann vielleicht auch bekommen und dann gab es ein Rückmeldeverfahren. In Hessen war es aber so, da gab es viel Gegenwind. Die Rückmeldeverfahren waren nicht so ganz konsistent und inhaltlich nicht so ganz korrekt. Also gab es ein Moratorium im Herbst letzten Jahres und das Moratorium ist jetzt am 22.05. beendet worden und das Verfahren läuft wieder. Das heißt, für diejenigen, die schon in der früheren Zeit einen Bescheid bekommen haben zur Soforthilfe, naja, die haben in Anführungsstrichen Pech gehabt, noch ein Bescheid liegt vor und dann gilt der auch erstmal. All diejenigen, die auf das Rückmeldeverfahren noch nicht reagiert haben oder nicht durch waren damit, die sollten jetzt erstmal abwarten. Die werden Post vom Regierungspräsidium bekommen und da gibt es dann Anweisungen, wie es weitergeht. Also bitte da erstmal abwarten. Ja, und letzter Punkt vom BMF. Die haben gerade berichtet, dass man plant, die Bonpflicht zu lockern. Gerade bei kleinen Beträgen bis 30 Euro soll die Bonausgabepflicht dann nicht mehr nötig sein. Auf der anderen Seite soll aber auch weiter daran gearbeitet werden, wenn ich Umsätze von größer 100.000 Euro habe, dass dann die Registrierkassenpflicht kommen soll. Also ein Weg von den offenen Ladenkassen und es sollen mehr Registrierkassen her. Ganz klarer Fall, bei Registrierkassen ist Manipulation nicht so einfach und es ist besser für die Finanzverwaltung natürlich nachzuvollziehen, was ist reingegangen und was ist aus der Kasse rausgegangen. Oh, so viel von mir bei den aktuellen Themen und jetzt hast du auch noch mal 2 spannende Sachen mitgebracht, Steffen.
Ja, ich habe Nachrichten vom Bundesrat. Pünktlich vor der Feriensaison wird am Freitag der Bundesrat aller Voraussicht nach die Änderung der Ferienreiseverordnung beschließen. Diese verbietet Lkw über 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhängern an allen Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31. August eines Jahres jeweils in der Zeit von 7 bis 20 Uhr das Befahren bestimmter Autobahnen und Bundesstraßenabschnitte. Das heißt, in diesem Jahr wird es im Sommer keine Staus geben. Ha, ha. Dann das Zweite. Wir hatten schon mal gesprochen, es gibt einen Entwurf, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AGG, der unter anderem vorsieht, dass die Geltendmachungsfrist bei Ansprüche von 2 auf 4 Monate verdoppelt wird und dass der Diskriminierungsschutz ausgeweitet wird über den Bereich des Arbeitsrechts hinaus, also auch etwa für Fitnessstudios. Und die Kirchenklausel wird nachgeschärft. Kirchen und ihre Einrichtungen dürfen künftig nur noch dann Mitarbeiter wegen ihrer Religion unterschiedlich behandeln, wenn ein konkreter und notwendiger Tätigkeitsbezug vorliegt. Wir werden gleich in einem der zu besprechenden Urteile nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Stichwort Urteile, da gebe ich mal wieder zurück zu dir, Dietrich.
Ja, vollkommen richtig. Vielen Dank dafür. Und ich habe etwas mitgebracht bei den Urteilen. Da ging es um Rechtsanwälte, die ihre Mandanten vor Gericht vertreten haben. Und während des Gerichtsprozesses gab es eine Rechtsprechung, Änderung nenne ich es jetzt mal, des Bundesgerichtshofs. Und die Rechtsanwälte haben wohl ihre Mandanten nicht mit genügenden Schärfe dann auch über die Konsequenzen dieser Rechtsprechungsänderung hingewiesen, sondern anscheinend eher so lapidar gesagt, ja, da gäbe es was, aber das hätte jetzt hier nicht so große Auswirkungen und ihr habt ja eh einen Rechtsschutzversicherer, der zahlt schon. Das ist dann wohl alles anders gekommen als gedacht und jetzt standen die Rechtsanwälte vor Gericht und wurden in Haftung genommen. Einfach, weil ihr Hinweis nicht konkret genug war. Und da hat der BGH dem Mandanten Recht gegeben und gesagt, dass der Rechtsanwalt dann schon konkret sagen muss, was hat sich geändert, damit der Mandant dann für sich entscheiden kann, betreibe ich diesen Prozess noch weiter, lohnt sich das oder lasse ich es? Heißt für uns alle, sei es Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wenn wir in irgendwelchen Prozessen drin stecken und es verändert sich etwas, dann dürfen wir das einfach nicht so weiterlaufen lassen, sondern müssen dann schon konkret sagen, Achtung, es hat sich jetzt was geändert, das und das sind die Folgen und dann muss man nochmal gemeinsam mit dem Mandanten besprechen, kann das dann so weitergehen oder nicht. Das war das Urteil des BGH vom 30. April 2026, Aktenzeichen Römisch 9, ZR 154 aus 24. Und dann habe ich noch mal was aus dem steuerlichen Bereich mitgebracht. Da war der Sachverhalt so, dass wir ein asiatisches Restaurant hatten. Und die haben, wie so oft ja bei asiatischen Restaurants, ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und es stellte sich bei einer Betriebsprüfung heraus, dass da irgendwie die Einnahmen nicht korrekt erklärt worden sind. Und es stand auch im Raum, dass die Kasse manipuliert worden ist. Das konnte dann am Ende nicht nachgewiesen werden. Aber da können wir uns darauf einigen, ganz klarer Fall, wenn Einnahmen erwiesenermaßen nicht ordentlich erklärt worden ist, dann hat das Finanzamt eine Schätzungsmöglichkeit. So, das hat auch das FG Köln hier in dem Fall bestätigt. Also eigentlich grundsätzlich Schätzungsmöglichkeit ja, plus. Jetzt geht es aber im nächsten Schritt ja darum, wie schätze ich? Und da hatten wir in der Vergangenheit ja schon darüber berichtet, dass der Bundesfinanzhof gesagt hat, wenn du, liebes Finanzamt, schätzt, dann musst du eine Schätzungsmethode wählen, die die Wahrscheinlichkeit der höchsten Richtigkeit hier hat. Also ich muss möglichst versuchen, am Lebenssachverhalt zu bleiben und dann eben gucken, was ist am richtigsten dann wohl von meinen Schätzungsmöglichkeiten. Ich kann also nicht irgendwas machen. Was hat das Finanzamt hier gemacht? Die haben einmal den Zeitreihenvergleich in den Raum geschmissen und dann auch nochmal eine Quartilsschätzung. Und da hat das FG Köln jetzt anhand des Sachverhalts gesagt, na, die sind mir zu pauschal, die passen nicht. Das ist hier eben nicht die höchste Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit. Die haben also diese Schätzungsmethoden des Finanzamts verworfen. Hieß jetzt aber nicht für die Kläger, dass die fein raus waren und gar nicht geschätzt wurde. Das FG Köln hat gesagt, ich kann auch selber schätzen. Und die haben dann den sogenannten Sicherheitszuschlag für sich gewählt und auch anhand dessen selber geschätzt, weil sie den dann eben als richtigste Methode angesehen haben. Heißt für uns alle, wenn das Finanzamt schätzen darf, dann sollte man schon genau hingucken und sich auch darüber streiten dürfen, was ist denn hier die richtige Methode, weil dazu ist das Finanzamt verpflichtet, sich hinzusetzen und dann eben nochmal ganz genau zu schätzen. Das war das Urteil des FG Köln vom 4. September 2025, Aktenzeichen 14K 979 aus 21. So, und jetzt hast du uns noch einen Haufen Urteile mitgebracht, lieber Steffen.
Na gut, dann werden wir den Haufen jetzt mal angehen. Das erste Urteil betrifft einen Streit der Parteien über die Entschädigung wegen einer Benachteiligung wegen der Religion. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Im konkreten Fall ging es darum, dass im Jahre 2012 ein Werk der evangelischen Kirche eine Stelle ausgeschrieben hat und als Einstellungsvoraussetzung die Mitgliedschaft eben einer Kirche dort verlangt hat. Eine konfessionslose Bewerberin hat sich dort beworben, wurde nicht genommen. Die Stelle ging an einen evangelischen Bewerber. Sie fühlte sich dann wegen der Religion benachteiligt und hat dort Entschädigung beantragt. Ihr wurde also 10.000 Euro hat sie eingeklagt. Sie hatte zunächst 2.000 Euro bekommen. Dann ging dieser Rechtsstreit zum LAG, zum BAG. Das BAG wusste auch nicht so genau. Dann ging das Ganze zum EuGH. Der EuGH hat festgestellt, ja, es ist eine Benachteiligung. Dann ging das wieder zurück zum Bundesarbeitsgericht. Das hatte gesagt, ja, 4.000 Euro wären vielleicht angemessen. Dann ging das Ganze zum Bundesverfassungsgericht. Das hatte dann festgestellt, dass hier keine Benachteiligung vorliegt. Dann ging das wieder zurück zum Bundesarbeitsgericht. Und das hat jetzt im Mai entschieden, alles in Ordnung. Hier war die Ungleichbehandlung gerechtfertigt, dass die Kirche konnte hier also berechtigt darauf setzen, dass der Bewerber in einer Kirche organisiert ist. Also am Ende nichts gebracht, außer einem Rechtsstreit, der 14 Jahre angedauert hat. Das war das Urteil des BAG vom 21. Mai 2026 zum 8. Aktenzeichen 8 AZR 194 aus 25.
Heieiei, 14 Jahre. So, dann haben wir hier noch Menschen, die wegen eines Zeugnisses streiten, Steffen.
Ja, die Besonderheit ist, wenn man das in einem Vergleich vereinbart, beziehungsweise das in einem Urteil ausgeurteilt wird, dann gibt es dieses Zeugnis noch nicht. Und in aller Regel wird das so sein, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auch so vorgeben kann, wie das Zeugnis auszusehen hat. Und der Arbeitgeber darf dann nur aus wichtigem Grund von diesem Entwurf abweichen. Das Ganze ist das vollstreckbar? Das war halt die große Frage. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ja, das kann, auch wenn es diese Einschränkungen gibt, kann dort der Arbeitgeber gehalten sein, dort oder kann gezwungen werden, ein solches Zeugnis zu erstellen. Im konkreten Fall wollte der Arbeitnehmer aber Dinge in seinem Zeugnis haben, die der Zeugniswahrheit nicht entsprechen. Das heißt, am Ende hat der Arbeitnehmer hier das begehrte Zwangsgeld, die Zwangsgeldfestsetzung nicht bekommen. Aber grundsätzlich gilt das halt. Also man muss darauf achten, dass man als Arbeitgeber, wenn man denn verpflichtet ist, ein solches Zeugnis zu erstellen, und darüber gibt es einen Titel, dass man dem auch nachkommt. Ansonsten droht Zwangsgeld ersatzweise Zwangshaft. Das war das Urteil des BAG vom 7. Mai 2026 zum Aktenzeichen 8 AZB 25 aus 25. Und zum Schluss noch der Hinweis von allen Anwälten, die in diesem Metier beschäftigt sind. Man streitet nicht über Zeugnisse, man erteilt die einfach.
Sehr gut, das ist mein Lebenstipp.
Dann zurück vom Olymp des BAG auf die Straße. Ich habe hier ein Urteil mitgebracht vom Arbeitsgericht Nordhausen. Dort ging es um einen Außendienstmitarbeiter, dem die Fahrerlaubnis für die Dauer eines Jahres entzogen wurde. Der Arbeitgeber meinte, ja, dann kann ich dich nicht einsetzen, und hat ihn personenbedingt gekündigt. Es kursieren ja viele Meinungen zu dieser personenbedingten Kündigungsmöglichkeit. Das Arbeitsgericht Nordhausen hat diese ganzen Meinungen ignoriert und hat gesagt, natürlich ist es so, wenn der Arbeitgeber nachgewiesen hat, dass er diesen Arbeitnehmer anderweitig nicht einsetzen kann, dann muss er nicht ein Jahr warten und ihn vielleicht sogar noch weiter bezahlen. Die personenbedingt ausgesprochene Kündigung war wirksam. Das war das Arbeitsgericht Nordhausen, Urteil vom 7. Mai 2026 zum Aktenzeichen 3 CA 1094 aus 25. Ob dieses Urteil allerdings rechtskräftig wird, das wissen wir nicht. Es kann also durchaus sein, dass wir zu diesem Sachverhalt noch weiter berichten werden. Aber so viel erstmal für heute. Ja, und dann habe ich auch noch einen Ausflug in die Corona-Soforthilfe.
Ja, ist ja sonst mein Thema.
Aber dann eigentlich ist es dein Thema, aber ich bin damit halt auch beschäftigt. Und hier, das ist ein ganz besonderer, besonders eindeutiger Fall, wenn man so will. Der Kläger hatte seinen Prozess verloren, weil er der ihm auferlegten Mitwirkung nicht nachgekommen ist. Er hatte sich ausschließlich und nur mit dem Argument verteidigt, dass Mitglieder der Bundes- und Landesregierung damals die Soforthilfe als unbürokratisch bezeichnet haben und ausgesagt hätten, die kann in jedem Fall behalten werden. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe ist auf diese Argumentation nicht eingestiegen und hat gesagt, ja, das hindert aber den Staat nicht, dass die der Bewilligung zugrunde liegende Prognose nachgeprüft werden kann. Und das ist eben dazu der Mitwirkung Empfänger dieser Hilfe bedarf. Also insofern relativ einfach, relativ kurz. Und ja, wie diese Mitwirkung auszusehen hat und alle anderen Probleme zu diesen Corona-Soforthilfen, das werden wir in der Zukunft bald mal konkreter besprechen. Hier erstmal nur zu diesem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 28. April 2026 zum Aktenzeichen 14K 7021 aus 25.
Ja, super. Vielen Dank, Steffen. Dann sind wir für die Woche wieder durch. Danke, dass du so viele Urteile angeschleppt hast. Und dann wünschen wir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.